Der Predigt des heutigen Abends liegt Sprüche 15 zugrunde und ich lese uns diese 33 Verse. Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort richtet Grimm an. Der weisen Zunge macht die Lehre lieblich, der Narren Mund speit eitel Narrheit. Die Augen des Herrn schauen an allen Orten beide, die Bösen und Frommen. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte macht Herzeleid. Der Narr lässt die Zucht seines Vaters, wer aber Strafe annimmt, der wird klug werden. In des gerechten Haus ist Guts genug, aber in dem Einkommen des Gottlosen ist Verderben. Der weisen Mund streut guten Rat, aber der Narrenherz ist nicht richtig. Der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Greuel, aber das Gebet der Frommen ist ihm angenehm. Des gottlosen Weg ist dem Herrn ein Greuel, wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Den Weg verlassen bringt böse Züchtigung, und wer die Strafe hasst, der muss sterben. Hölle und Abgrund ist vor dem Herrn, wie viel mehr des Menschen Herzen. Der Spötter liebt den nicht, der ihn straft, und geht nicht zu den Weisen. Ein fröhlich Herz macht ein fröhlich Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, so fällt auch der Mut. Ein kluges Herz handelt bedächtig, aber der Narrenmund geht mit Torheit um. Ein Betrübter hat nimmer einen guten Tag, aber ein guter Mut ist ein täglich Wohlleben. Es ist besser ein wenig mit der Furcht des Herrn, denn großer Schatz darin Unruhe ist. Es ist besser ein Gericht Kraut mit Liebe, denn ein gemästeter Ochse mit Hass. Ein zorniger Mann richtet Hader an, ein geduldiger aber stillt den Zank. Der Weg des Faulen ist dornig, aber der Weg der Frommen ist wohlgebahnt. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, und ein törichter Mensch ist seiner Mutter Schande. Dem Toren ist die Torheit eine Freude, aber ein verständiger Mann bleibt auf dem rechten Wege. Die Anschläge werden zunichte, wo nicht Rat ist, wo aber viel Ratgeber sind, bestehen sie. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet, und ein Wort zu seiner Zeit ist sehr lieblich. Der Weg des Lebens geht überwärts für den Klugen, auf dass er meide die Hölle unterwärts. Der Herr wird das Haus des Hoferdigen zerbrechen und die Grenze der Witwe bestätigen. Die Anschläge des Argen sind dem Herrn ein Greuel, aber freundlich reden die Reinen. Der Geizige verstört sein eigenes Haus, wer aber Geschenke hasst, der wird leben. Das Herz des Gerechten ersinnt, was zu antworten ist, aber der Mund der Gottlosen schäumt Böses. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber der Gerechten Gebet erhört er. Freundlicher Anblick erfreut das Herz, eine gute Botschaft labt das Gebein. Das Ohr, das da hört die Strafe des Lebens, wird unter den Weisen wohnen. Wer sich nicht ziehen lässt, der macht sich selbst zunichte. Wer aber auf Strafe hört, der wird klug. Die Furcht des Herrn ist Zucht zur Weisheit, und ehe man zu Ehren kommt, muss man zuvor leiden. Wir wollen beten. Du hast Worte des Lebens und dein Wort richtet uns neu aus, unseren inneren Kompass auf dich. Du willst uns Verständnis und Licht geben, uns neu auf dich ausrichten, Herr Jesus. den, der gekommen ist und der da kommen wird. Danke, dass auf dich Verlass ist. Danke für diesen Abend. Danke, dass wir auch graben dürfen in deinem Wort. Danke auch für Norbert. Segne ihn in der Verkündigung, in der Auslegung. Lass ihn das sagen, was du gesagt haben willst, und lass zurückhalten, was du nicht gesagt haben möchtest. Nimm diesen Abend in deine Hand, lass deinen Geist wirken, dass du das Ziel erreichst, das du dir mit jedem heute Abend vorgenommen hast, der diese Verkündigung hört. Danke für unsere Gemeinschaft, danke für deine Gegenwart, danke auch für das Mahl nachher. Gepriesen und gelobt seist du. Amen.
Wenn Sie beim Lesen und beim Hören ein wenig verwirrt waren und den Eindruck hatten, Sie wissen nicht genau, wo wir gerade stehen mit diesem Kapitel, dann haben Sie völlig recht. Wenn Sie nach einem roten Faden suchen oder nach einer Mitte suchen oder nach einem Zentrum, das man hier irgendwo suchen könnte, dann muss man sagen, diesen roten Faden gibt es nicht. Es gibt nur diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit, diese extremen Gegensätzlichkeit, die wir hier auch beschrieben haben, die Gegensätzlichkeit zwischen Torheit und Klugheit, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Dummheit und Weisheit, Gefühlsduselei und rationalem Verstand, Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit, Engstirnigkeit und Weitblick, Faulheit und Rechtschaffenheit, Habsucht, Großzügigkeit, Streitsucht, Friedfertigkeit, Egoismus, Selbstlosigkeit. Wir könnten diese Liste noch endlos lang fortsetzen, weil wir ja nicht nur das Kapitel 15 vor uns haben, sondern weil das durch das ganze Buch der Sprüche sich so hindurchzieht. Und wir könnten feststellen, dass es hier nicht nur um irgendwelche Gegensätze geht, sondern genau besehen könnten wir jetzt doch ein Zentrum ausmachen. Nämlich das Zentrum sind wir. Das Zentrum ist der Mensch. Das, was hier beschrieben steht in vielen verschiedenen Facetten, das ist immer der Mensch. Das bin ich, das sind Sie, das waren wir oder wir sind es immer noch ein wenig. Aber all das, was hier beschrieben steht, ist ein Teil von uns und darum geht es in diesen Sprüchen. Trotzdem gibt es nicht nur diese Gegensätze zwischen positiv und negativ, dass man sagen könnte, entweder sind wir ganz auf der positiven Seite oder wir sind ganz auf der negativen Seite, dass man in allen Dingen das eine hinter sich gelassen hätte und jetzt ganz hell strahlend im Licht steht, sondern dass tatsächlich immer alles gleichzeitig da ist. Wir sind nicht immer alles, also wir sind nicht weder nur gut oder nur böse, nur schlecht oder nur rechtschaffen, sondern wir haben immer alles tatsächlich in uns. Es gibt unzählige verschiedene Kombinationen aus allem, was man auch im eigenen Leben feststellen kann. Es ist ein unheilvolles Gemisch. Und selbst wir als Gläubige kennen das, dass manchmal etwas aufblitzt von dem, was hier beschrieben ist, was wir eigentlich gar nicht mehr wollten, aber es ist immer noch da. Es taucht immer wieder etwas auf davon. Und im Grunde genommen ist es ähnlich wie mit dem, was in der Bibel immer wieder vom Sauerteig gesagt ist, nämlich ein wenig Sauerteig durchsäuert und verdirbt den ganzen Teig. Ein wenig von diesem Gemisch, ein wenig von dem Dunklen, ein wenig von diesem Negativen macht den ganzen Teig kaputt. Ganz sachlich könnte man das auch beschreiben und sagen, das sind sogenannte Kontingenzerfahrungen. Kontingent heißt das, was eben da ist. All das ist in unserem Leben möglich und alles, was an Neigung möglich ist, ist irgendwie auch tatsächlich vorhanden. Man kann auch als sehr kluger Mensch zugleich sehr egoistisch sein. Man kann als Egoist auch die Wahrheit sagen. Man kann also auch sehr widersprüchliche Seiten in sich haben. Man kann als Geizkragen sehr weitsichtig sein. Man kann als Streithammel auch großzügig sein. Man kann als weiser Mensch trotzdem hier und da aus der Haut fahren und ungerecht werden. Das ist Kontingenz. Alles ist möglich, auch in unserem Leben. Und davon schreibt die Bibel immer wieder, das Menschenherz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Das heißt, das Menschenherz ist sehr widersprüchlich. Es ist nicht so klar und so rein, wie wir es gerne hätten. Das Herz des Menschen ist unberechenbar. Auch im Neuen Testament wird das immer wieder gesagt und beschrieben. Niemand weiß, sagt Paulus in 1. Korinther 2, was im Menschen ist, als wenn überhaupt allein der Geist des Menschen. Also damit sagt Paulus, was wirklich in mir ist, das weiß vielleicht nur ich selber. Ich kann mich wunderbar verstellen, ich kann wunderbar ein Schauspiel aufführen, dass alle denken, ach, was für ein genialer Mensch, was für eine geistliche Gestalt. Was aber in mir ist, das weiß ich nur selber. Wahrscheinlich würden wir von der Bibel her sagen müssen, nein, das wissen wir nicht einmal selber. Wir ahnen das vielleicht, was in uns ist, sondern es bleibt dabei. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Und diese Frage, wer kann es ergründen, deutet schon darauf hin, dass es nämlich nicht heißt, und du selbst musst es ergründen, sondern ich, der Herr, kann es ergründen. Keiner sonst könnte das tun. Und darum wundern wir uns manchmal selbst darüber, wer und wie wir sind. Und wenn wir jetzt nicht nur dieses Kapitel 15 anschauen würden, sondern alle diese Spruchweisheiten aus allen 31 Kapiteln, könnten wir einmal machen, dann würden wir merken, es gibt nirgends diesen roten Faden, sondern immer dieses Zentrum, das ist der Mensch. Das sind wir ebenso, wie wir sind. Alles kann in unserem Leben vorkommen, auftauchen, negativ, manches aber auch positiv. Das ist unser Kontingent, unser Potenzial oder ganz einfach, das ist unser Herz. Das ist die Wahrheit über uns, die Wirklichkeit in unserem Leben. Und das hängt natürlich auch davon ab, welche Erziehung wir genossen haben. Die in einer Segensspur aufgewachsen sind, in einem guten, liebevollen, heilsamen, vielleicht sogar christlichen Elternhaus, da werden diese Negativseiten nicht so deutlich zu sehen sein, wie bei jemandem, der in einer sehr unheilvollen Umgebung aufgewachsen ist oder in einer sehr unheilvollen Zeit, in irgendeiner Kultur, die sehr schwierig ist, in irgendeinem Glauben mit irgendwelchen Werten, die nicht wirklich gut sind, in irgendeinem Aberglauben oder mit welchem Unheil wir aufgewachsen sind. All das hat mit dem zu tun, wie wir tatsächlich am Ende geworden sind und wie wir möglicherweise ein ganzes Leben lang davon geprägt sind. Nicht einfach sagen können, jetzt bin ich zum Glauben an Jesus gekommen, jetzt ist alles mit einem Schlag überwunden. Das wäre schön. Und manche von uns, mich eingeschlossen, haben sich das vielleicht mal so gedacht, dass man zum Glauben kommen müsste und dann ist alles plötzlich wie in Wohlgefallen aufgelöst und dann stellen wir irgendwann fest, ich bin doch immer noch ganz schön viel von mir selber und von dem alten Menschen, der ich auch noch bin. Und darum dieses etwas sonderbare Thema heute Abend, nämlich die Vermessung des menschlichen Herzens. Das hat nun mit mir selber zu tun, denn in meinem ersten Beruf, in der ersten Ausbildung war ich Vermessungstechniker. Das habe ich tatsächlich gelernt im Katasteramt und in der Schule, nämlich wie man etwas vermisst. Und in der Vermessungstechnik muss immer alles sehr genau und sehr präzise sein. Sie wissen, das ist eines meiner Lieblingsbegriffe, Präzision. Ich weiß noch, wie wir dann durch die Lande gezogen sind und sogar die Temperatur gemessen haben, um den Längenausdehnungsfehlerquotient des Maßbandes nachträglich berechnen zu können, um wirklich die Millimeter noch rauszukriegen, die möglicherweise nicht stimmen. Wahrscheinlich hat es aus anderen Gründen am Ende nicht gestimmt, nicht wegen der Temperatur, aber das war Standard, das musste sein. Wäre doch schön, wenn man das menschliche Herz, wenn wir unsere Herzen auch so vermessen könnten. Die Seele, das wahre Ich, meine Persönlichkeitsstruktur, wenn man da irgendein Maßband anlegen könnte und sagen könnte, aha, 1,53 oder ein bisschen kürzer oder länger oder was auch immer da zum Vorschein kommen könnte, das geht natürlich nicht. Nicht wir vermessen unsere Herzen, sondern ein anderer misst unsere Herzen und misst, nimmt Maß daran, was wir sind und wer wir sind. Gott prüft die Herzen. Da gibt es wunderschöne Formulierungen dafür in Sprüche 17. Da heißt es, wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Das hat was mit Feuer, mit Hitze, mit Widerständen zu tun. Das ist also kein angenehmer oder schöner Vorgang, sondern da geht's richtig zur Sache, wenn er uns so in die Prüfung hineinführt. Allen jeglichen dünkt sein Weg recht, heißt in Sprüche 21, aber der Herr prüft die Herzen. Nach dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher 2, Vers 4, Gott ist es, der unsere Herzen prüft. Und das gilt, obwohl wir nicht direkt in ein Herz eines Menschen hineinsehen können, gibt es doch so etwas wie einen Spiegel, in dem man etwas sehen kann. Und manchmal müssen wir sagen, wir sehen in diesem Spiegel unter Umständen viel schärfer und viel klarer, als es uns eigentlich lieb ist. Da sind so viele Dinge, die man sieht bei sich selber und manchmal auch bei anderen. Ach, vielleicht muss man sagen, bei anderen sehen wir es noch deutlicher. Wir haben ja so einen scharfen Blick für den Splitter im Auge des anderen. Und wir haben gar keinen Blick für den Balken im eigenen Auge. Das ist übrigens kein Vorwurf von Jesus. Das liegt in der Natur der Sache. Wir können nicht den eigenen Balken sehen. Denn wir würden den eigenen Balken immer nur durch den Balken sehen. Aber den kleinen Splitter im Auge des anderen, den sehen wir sofort. Man könnte sagen, das ist aber nicht gut, dass man sofort diese kleinen Dinge beim anderen sieht. Man könnte aber auch sagen, wie gut ist das, wenn da einer kommt und sagt, du, ich sehe, du hast einen Splitter im Auge. Da muss man was machen. Ich könnte dir helfen. Also nicht nur, ich könnte dir das vorwerfen, dir das sagen, was für eine schäbige Gestalt du bist, sondern wenn da einer kommt, der einen Blick dafür hat und mir hilft, tatsächlich den Splitter im eigenen Auge zu sehen und das sogar noch sehr liebevoll tun könnte. In diesem Spiegel, den wir hier vor uns haben, lässt sich erstaunlich vieles erkennen und dieser Spiegel ist zunächst ganz schlicht das Buch der Sprüche. Wolfgang Jugel hat gesagt, man kann das nicht einfach lesen. Das haben Sie jetzt ja auch gemerkt, haben Sie schon oft gemerkt. Man kann nicht einfach das runterlesen und alle Verse dann im Kopf behalten, sondern eigentlich muss man jeden einzelnen Vers anschauen und meditieren. Auch das sind Worte von Wolfgang Jugel. Man muss die Aussagen meditieren, um sie zu verstehen, um zu sehen, dass hinter jedem einzelnen Vers eine ganze Welt von Weisheit und Erfahrungen und auch Wahrheit steckt. Die Kontingenz, das ist das, was in uns ist und was manchmal eben auch sichtbar wird. Eines der Grunderkenntnisse der Bibel ist, dass zwischen Herz und Mund eine direkte Verbindung besteht. Also zwischen dem, was in mir ist, was verborgen ist, was ich vielleicht auch mühsam verbergen will und das viel Mühe kostet, wird trotzdem sichtbar, hörbar in dem, wie ich rede. Also vielleicht nicht, wie ich jetzt rede. Das habe ich ja gut vorbereitet und weiß genau, was ich sagen will und was ich sagen soll und was ich sagen muss, aber wie man eben so redet. Und das kennen wir alle, wenn uns irgendetwas aus dem Mund fährt, über die Lippen kommt, was wir eigentlich gar nicht sagen wollten. Und plötzlich merken, da habe ich eine Tretmine erwischt, da habe ich eine Aussage gemacht, die nicht mehr zurückzuholen ist. Da habe ich etwas gesagt, was einen anderen Menschen so tief verletzen und verstören kann und wo zugleich etwas sichtbar geworden ist von dem, was in mir ist. Denn auch in mir ist manch ein Zorn oder eine Verletzung oder eine Wut oder irgendetwas Negatives, was dann herauskommt. Jesus hat es gesagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Da ist die Verbindung. Man kann das nicht permanent verbergen und verstecken, sondern irgendwann kommt es doch raus. Was im Herzen ist, kommt früher oder später aus dem Mund heraus. Fast könnte ich sagen, ein paar Gläschen Wein zu viel Und man sagt Dinge, die man niemals sagen wollte. Im Wein liegt die Wahrheit. Ist natürlich Quatsch, aber wir verstehen, was damit gemeint ist. Und Jesus sagt nicht, was aus dem Mund in den Menschen hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herausgeht, das macht den Menschen unrein. Das ist ein ständiges Thema in der Bibel. Jakobus 3 habe ich schon manchmal zitiert im Zusammenhang mit den Sprüchen, aber auch andere Worte. Epheser 4, wo Paulus sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung, Lob, Anbetung. Was reden wir den ganzen Tag? Also manches ist ja auch ganz harmlos, aber darauf einmal zu achten, was machen wir eigentlich, sobald wir unseren Mund aufmachen? Was reden wir alles an unnützes Zeug einen ganzen Tag lang? Und wie wenig kommt manchmal von dem heraus, was eigentlich das sein sollte, dürfte, könnte, was man alles zu sagen hat und was ungesagt bleibt. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Das ist auch wichtig. Zuerst in euren Herzen. Man kann ja vieles singen. Man kann gut so tun, als ob, sondern dass unser Herz erfüllt wird von diesem Lobgesang, von diesem Lobpreis, von den Psalmen, Lobgesängen, mit geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Es geht nicht darum, nur einfach ein frommes Vokabular zu gebrauchen. Es geht nicht darum, dass wir uns die Sprache Kanaans aneignen müssten und dann alles gut wäre, sondern mir gefällt eigentlich diese Formulierung von Paulus sehr, wenn es heißt, das Wort Christi soll reichlich in euch wohnen und unter euch wohnen. Also nicht nur auf den Lippen sein, sondern in unseren Herzen wohnen und lebendig sein. Es soll uns erfüllen. Ich sag's mal so, es sollte eigentlich aus allen Knopflöchern zu sehen sein. Das, was uns eigentlich erfüllt. Ich hatte in den letzten Tagen nach einer Reihe von Seelsorgegesprächen mit einer Frau eine E-Mail bekommen, auf die ich dann antworten wollte und musste. Und ich habe ihr dann geschrieben, dass sie es nicht missverstehen sollte. Nicht ich bin ihr Therapeut, sondern Jesus ist der Therapeut. Und es wäre in jedem Gespräch wichtig, auch für mich wichtig und für sie wichtig, dass ich nicht der Therapeut bin, der alles weiß, der alles sieht, der alles dann auch richtig einordnen kann, sondern wir sind angewiesen auf Jesus, der der eigentliche Therapeut, der Heiler ist, von dem alles abhängt. Und dann schrieb sie mir direkt auf diese E-Mail zurück, ich würde doch eigentlich gar nicht so sehr von Jesus reden, weil ich nicht ständig von Jesus rede in solch einem Gespräch. Und ich habe ihr dann nochmal geschrieben, sie würde das gar nicht merken, dass ich eigentlich nur von Jesus rede. Die ganze Zeit, in jedem Gespräch, es geht immer nur um die Gegenwart Jesu, auch in solchen Gesprächen, es hängt alles von ihm ab. Und alles, was ich sage, was ich rede, das rede ich aus seiner Perspektive. Alles, was ich sage, da hoffe ich sehr und ringe darum, dass das Jesus sagen würde. Genau so. Ich versuche es so zu sagen. Ich achte auf das, was Jesus wichtig ist. Ich versuche zu trösten, wie Jesus tröstet. Ich versuche zu ermahnen, wie Jesus ermahnt. Ich versuche zu ermutigen, wie er ermutigt. Und ich versuche zu korrigieren und vieles andere mehr, wie ich es von ihm verstehe, soweit es mir gelingt. Natürlich immer mit dieser kleinen Einschränkung, soweit ich es verstanden habe, soweit es mir gelingt. Nun könnte man sagen, du bist ganz schön eingebildet. Du bist doch nicht der Stellvertreter Jesu, dass du sagen kannst, ich rede das, was Jesus reden würde. Wenn ich nicht sagen könnte, dass ich rede, was Jesus reden würde, dann müsste ich in der Seelsorge und dann müsste ich auch hier meinen Mund halten. Dann dürfte ich gar nichts sagen. Natürlich sind wir, nicht nur ich, sondern wir sind Stellvertreter Jesu. Wir reden an Christi statt, sagt der Apostel Paulus. Und wenn wir darin nicht mehr sicher sein können, dass wir Dinge sagen, die Jesus sagen will, dann müssen wir unseren Mund halten. Das gilt für jedes klare persönliche Gespräch, das gilt für jede Auslegung, das gilt für jedes seelsorgerliche Gespräch. Wenn ich nicht sagen kann, das würde Jesus jetzt sagen, dann muss ich meinen Mund halten. Oder ich muss sagen, wie Paulus, da habe ich kein Wort des Herrn. Da kann ich nur meinen Rat geben. Dann sage ich aber auch, das ist jetzt mein Rat, da weiß ich es nicht anders. Aber prinzipiell reden wir immer das, was Jesus reden würde, soweit wir ihn verstanden haben. Wir sind seine Stellvertreter. Wir alle sollen Stellvertreter Jesu sein. Ein jeder mit der Gabe, die ihm gegeben ist. Und die sind sehr unterschiedlich. Wir haben nicht alle dieselben Gaben. Aber dass wir Botschafter sind, Gesandte sind, an Christi Stadt. Paulus sagt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun, an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und gerade darum ist unser Reden so wichtig, dass es präzise wird. Dass es Wahrheit ist, dass es immer Maß nimmt an dem, was Jesus sagt. Darum sind auch unsere Beziehungen so wichtig, denn alle unsere Beziehungen sind Kommunikationsbeziehungen. Wir reden miteinander. Ich kann mir keine Beziehung vorstellen, wo man nicht miteinander redet. Aber es gibt schon solche Beziehungen. Aber gedacht war das anders. Und zwar nicht nur so, dass wir miteinander reden und viele Worte machen, sondern Kommunikation bedeutet ja viel mehr. Beziehung ist mehr als nur, dass wir miteinander reden, sondern Reden und Beziehung ist alles, was wir in einer Begegnung erleben und erfahren, was sich zwischen einem anderen Menschen und mir abspielt. Nicht nur, was ich sage, sondern auch, wie ich es sage. Und auch deswegen, weil ich immer einen anderen Menschen brauche, der mir das sagt, was ich mir selber nicht sagen kann. Der das in mir sieht und an mir sieht, was ich selber nicht sehen kann. Ich bin angewiesen darauf, dass andere mir etwas sagen. Ich brauche einen Menschen, der mich spiegelt. Wir haben schon gesehen, die Sprüche sind ein Spiegel. Und wenn wir die Sprüche lesen, dann sehen wir uns wie in einem Spiegel. Und das ist uns unangenehm, so ans Licht gezerrt zu werden, wie in diesen Sprüchen. Oder auch manchmal zu sehen, Mensch, so schlimm ist es ja gar nicht. Da sind ja auch gute Seiten an mir. Ich habe ja auch schon etwas gelernt. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Aber immerhin, dieses Gemisch ist immer noch da. Ich brauche einen Menschen, damit ich mich selbst in dem anderen erkennen kann. Und das kennen wir alle, dass wir sofort auf einen anderen Menschen reagieren. Wir merken zum Beispiel sofort, ob der andere uns sympathisch ist oder nicht. Der muss doch gar nicht was gesagt haben, sondern wir sehen ihn und wir können sofort sagen, der ist mal interessant. Oder den möchte ich gerne mal sprechen oder kennenlernen, mich mit dem auseinandersetzen. Und bei anderen würden wir möglicherweise sagen, oh bitte nicht. Und würden schon schnell einen Umweg machen, um nicht zu nah mit ihm zusammenzukommen. Wir reagieren sofort, weil wir sofort merken, ob wir Vertrauen zu einem Menschen haben oder nicht. Das merken wir blitzartig, bevor das erste Wort gefallen ist. Ob wir einem Menschen vertrauen, ob er glaubwürdig erscheint oder nicht. Die ganze Haltung, das ganze Wesen eines Menschen, die Worte, der Ton, der Blick, das Angesicht, biblisch gesprochen, das Antlitz eines Menschen spricht so viele Bände, dass wir sofort einen Eindruck von dem anderen haben, die Körperhaltung. Wir mögen uns manchmal darin auch täuschen. Ich habe mich schon oft getäuscht in Menschen. Und trotzdem haben wir etwas in uns, das ist von der Schöpfung her so angelegt, was uns hilft, blitzschnell in der gesamten Erscheinung eines anderen in seinem Antlitz etwas zu lesen, etwas zu erkennen, bevor er irgendein Wort gesagt hat. Alles spricht. Und dann spüren wir entweder diese dieses Unbehagen oder eine Abneigung, oder wir haben sofort ein tiefes Vertrauen und den Eindruck, dass da eine große Verwandtschaft oder Gemeinschaft besteht. Und das setzt sich ja fort. Die Gottlosen fühlen sich automatisch am wohlsten, wenn sie auf andere Gottlose treffen. Das merken sie auch sofort. Sozusagen, das ist Fleisch von meinem Fleisch, können wir fast sagen, und Bein von meinem Bein. Das ist meinesgleichen, da gehöre ich hin. Die Spötter treffen sich miteinander und halten Rat und fühlen sich stundenlang miteinander wohl in ihrem Spott. Wir kennen das aus den Psalmen, die finden sich einfach. Die Faulen sind gerne unter sich, der Tor ist gern mit anderen Toren zusammen. Gleich und gleich gesellt sich gern, und den Heiligen geht es am besten, wenn sie unter ihresgleichen sind. Ist doch klar. Den Frommen, den Gläubigen geht es am besten, wenn sie in der Gemeinschaft von Gläubigen sind. Da fühle ich mich am wohlsten. Da müssen wir nicht viele Worte gemacht haben, sondern das spürt man, das sieht man, das merkt man in der Regel mit den ersten Eindrücken oder mit den ersten Sätzen, wie da etwas zwischen uns entsteht. Und das entsteht sehr, sehr schnell. Das ist ja klar. Jesus-Leute brauchen Jesus-Leute und sie finden ihre Leute. Irgendetwas ist da, was sofort eine Verbindung herstellt. Die Weisheit freut sich an der Weisheit. Die Liebe Jesu freut sich an der Wahrheit. Das ist diese Affinität, die zwischen gläubigen Menschen besteht und eher diese Distanz, die zwischen uns und anderen spürbar ist, sowohl von uns aus als auch von anderen aus. Und immer geht es dann um die Frage, wie reden wir eigentlich? Was sagen wir? Also nicht nur mit Worten, sondern was strahlt aus uns heraus? Was nehmen andere an uns wahr? Wie reden wir miteinander? Wie reden wir untereinander und übereinander? Wie reden wir mit den anderen, die nicht zu unseren Kreisen gehören, wo wir eigentlich eher ein wenig auf Distanz gehen möchten? Wie reden wir mit denen? Wie kommunizieren wir mit denen? Ich meine mit diesem Reden miteinander oder übereinander und untereinander nicht dieses negative Reden, sondern tatsächlich, ob wir etwas wissen und ahnen oder verstanden haben von dieser ungeheuren Kraft, die in uns wirksam ist. Sowohl in unseren Worten, wenn wir denn unsere Sprache gebrauchen, wenn wir mutig genug sind, dass man mit Worten nicht nur eine Welt entzünden kann, in Brand stecken kann, sondern dass man mit Worten auch heilen kann. Die Sprüche sind voll von solchen Formulieren, was da alles geschehen könnte, wenn wir unsere Worte zu gebrauchen wissen, zum Segen und zum Heil und nicht nur dahinschwätzen, alles Mögliche reden, aber nicht das, was wir eigentlich reden sollten. Dass diese Wirkkraft des Wortes und der Worte sich dann auch im anderen spiegelt. Das heißt, auch der andere versteht etwas, nicht nur von dem, was wir sagen, sondern auch der andere liest in meinem Gesicht. Er liest in meiner Haltung. Er liest, wie ich es meine. Nicht, weil er so hinstarrt und denkt, ich muss mal genau sehen, was der Rose meint. So, das ist eine schöpfungsmäßige Kompetenz, die wir haben, das nennt man Spiegelneuronen. Ich habe das schon gelegentlich erwähnt. Spiegelneuronen sind Spiegelnerven. Und die hat jedes Kind schon von Geburt an. Schon ein Kind weiß, was die Mutter meint. Es kann noch nichts verstehen, es hat noch keine Sprache, aber es versteht sofort, was die Mutter will, was sie meint. Und auch die Mutter versteht, ohne dass ein neugeborenes Kind etwas reden müsste, was das Kind gerade braucht. Wenn nicht aus irgendwelchen Gründen diese Kompetenzen zerstört worden sind, was es auch gibt. Dass Menschen, auch Mütter, so unheilvoll aufgewachsen sind, dass diese Kompetenz des Erkennens fast nicht mehr vorhanden ist. Aber dass wir prinzipiell hochsensibel sind für alles, was zwischen uns in der Begegnung geschieht, nicht nur für Worte und Wörter und Formulierungen und Argumente, sondern das, was eben zwischen uns alles geschieht und wir sehr, sehr schnell einen Eindruck haben. Wir sind hochsensibel für Freundlichkeit und Güte und für Achtung und für Wertschätzung und für Liebe. Jeder merkt das sofort, was ich von ihm halte, ob ich das sage oder nicht. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Es gibt ein großes Unternehmen in den USA, eine Supermarktkette. Da ist das Einstellungsgespräch, die Einstellungsprüfung mit einem Satz eigentlich beschrieben oder die Anforderungen. Immer wenn Ihnen ein Kunde näher kommt als 3 Meter, dann begrüßen Sie ihn und fragen Sie ihn höflich, ob Sie ihm helfen können. Immer wenn ein Kunde Ihnen näher kommt als 3 Meter. Ich habe immer gesagt, ich habe das ja auch in Unternehmen immer wieder gesagt, die Deutschen, wir würden erstmal das Maßband rausholen und nachmessen, ob es schon unter 3 Metern ist. Wahrscheinlich. Vielleicht tue ich uns aber auch Unrecht. Aber was gemeint ist, verstehen wir, nämlich unsere Ausstrahlung, unsere Freundlichkeit, unser Wesen, Freundlichkeit und Güte und Liebe. Wir sind aber auch hochsensibel für alles Unfreundliche, vielleicht sogar noch viel mehr. Für alle Abwertung, für alles an Gleichgültigkeit, an Kälte, an Beurteilung, an kritischem Blick, merken wir sofort. Hochsensibel in dem Augenblick, in dem wir ein Gesicht sehen, eine Haltung sehen und in dem anderen lesen, was in ihm vorgeht. Das alles steht hier in den Sprüchen. Das ist hier alles mit gemeint. Das ist das, was permanent geschieht. Die Torheit kann ich nicht auf den ersten Blick sehen, jedenfalls nicht in dem, was einer macht oder sagt. Die Gottlosigkeit kann man überspielen. Man kann gut so tun, als ob. Und trotzdem, wir haben eine Gabe, mehr zu sehen als nur das, was wir sehen und mehr zu hören als das, was wir nur hören. Aber es gilt auch das andere, auch die anderen haben diese Gabe und diese Fähigkeit. Mehr oder weniger durch diese sogenannten Spiegelneuronen. Und alles, was wir sagen, die Art, wie wir reden, die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen, zeigen etwas von dem, was in unseren Herzen tatsächlich ist. Das ist eigentlich untrüglich, was aus dem Mund herausgeht. Das macht den Menschen unrein. Oder das Positive, das wollen wir deutlich sehen, das ist ja alles hier beschrieben. Eine linde Antwort stillt den Zorn. Da ist nicht mal gesagt, ob die Antwort überhaupt richtig ist. Die Antwort könnte sogar falsch sein. Aber einfach, dass sie freundlich, dass sie linde ist, könnte schon enorm viel bewirken. Dass sie einfach gut gemeint, liebevoll ist. Eine linde Antwort stillt, ich würde dazu hinzufügen, stillt augenblicklich den Zorn. Man kann sofort den Wind aus dem Segel nehmen, die Dynamik herausnehmen, einfach nur durch eine linde Antwort, durch Freundlichkeit. Der weisen Zunge wirkt gute Erkenntnis. Also die Frage ist nicht, ob der andere klug genug ist, intelligent genug ist, um meinen klugen Worten zu folgen, sondern ob mein Reden klug genug ist, damit Erkenntnis entstehen kann. Eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens. Da komme ich gleich noch einmal darauf zurück. Eine tolle Formulierung. Eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens. Der weisen Mund bringt Einsicht, ein geduldiger stillt den Streit. Und noch einmal, ein freundliches Antlitz erfreut das Herz. Das heißt, da passiert etwas beim anderen. Nur durch ein Antlitz. Alte Sprache, aber tolle Wirkung. Da geschieht etwas. Und das mit dem Baum des Lebens, das fand ich noch einmal eine tolle Beschreibung, nämlich das, was wir ja kennen von Psalm 1 etwa. Ich dachte, da muss ich einfach noch mal lesen. wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und dann kommt diese Formulierung, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Davon habe ich immer geträumt. Was er macht, das gerät wohl. Da steht man mal davor und denkt, warum gelingt mir so vieles nicht? Könnte damit zu tun haben. Was er macht, das gerät wohl. Oder Jeremia 17, ganz ähnlich. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das sind nicht nur schöne Bilder. Das ist nicht Poesie der Bibel, sondern das ist die Wirklichkeit eines Lebens. Das ist die Wirklichkeit von Geisterfüllung. Das ist die Wirklichkeit, wie es in unserem Leben sein sollte. Und das heißt, allein durch die Anwesenheit eines erlösten Menschen geschieht etwas. Nur durch die Anwesenheit eines erlösten Menschen verändert sich seine Umgebung. Da sind Spiegelneuronen. Das heißt, der andere hat ein Empfinden, der hat ein Sensorium dafür, was ich ihm nicht nur sage, sondern was in mir lebt und was vielleicht aus jedem Knopfloch herauskommt. Nur durch die Anwesenheit eines erlösten Menschen verändert sich seine Umgebung. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, sagt Paulus, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden zuerst und dann auch die Griechen. Wir können auch sagen, das Evangelium ist eine Kraft, die das selig macht, zuerst uns, die wir es gehört haben und die wir es angenommen haben und die wir es glauben, und dann wird es auch zu einer Kraft, die von uns ausgehen darf und sogar die anderen erreicht. Nur, in Anführungszeichen, weil wir erlöst sind. Nur, weil eine Kraft in uns mächtig wurde, die in uns hineingelegt wurde. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorgehen. Also ganz am Anfang der Schöpfung, da sollte Licht hervorgehen. Und Gott sprach, es werde und es ward. Da war das Licht. Und wir staunen heute noch darüber, über dieses gewaltige Licht. Derselbe Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorgehen, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi. Da ist alles beschrieben. Dass etwas hineingegeben ist in unser Herzen und unser Herz jetzt ein anderes ist, ein neues ist. Und dass jetzt ein heller Schein nicht nur im Verborgenen in uns ist, da hätte ja keiner was davon. Wäre schön, wenn ich sagen könnte, ganz tief in meinem Herzen, da ist es hell. Das war aber nicht die Idee. Sondern dass durch uns, aus uns heraus ein heller Schein entstünde, der auch andere erreicht. Und das heißt noch einmal, ich muss gar nicht viel tun. Ich muss vielleicht auch gar nicht so viel reden, wie ich immer dachte. Das sagen so viele auch in den Gesprächen. Ich würde so gerne, ich würde so gerne zu meinen Nachbarn gehen, ihnen ein klares Zeugnis geben. Ich kann es aber nicht. Oder ich bin zu feige. Oder ich habe die Worte nicht. Oder ich kann nicht reden. Oder was auch immer. Da sage ich immer wieder, das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Klar wäre es schön, wenn wir alle kleine Billy Grahams werden. Sind wir aber nicht, sondern dass wir einfach das sind, was wir sind. Wir müssen gar nicht so viel tun und reden und diskutieren. Wir müssen auch nicht unseren Glauben verteidigen, müssen nicht alles wissen und nicht auf alles eine Antwort geben können, auch nicht Jesus verteidigen gegen all die Spötter, die es gibt. Und die gibt es ja in großer Zahl. Sondern ich sage es ganz einfach, anwesend sein. Ich darf präsent sein. Und selbst das muss man lernen. Also nicht nur irgendwo herumzustehen oder herumzusitzen, sondern da, wo ich bin, muss ich präsent sein, muss ich ganz da sein, Aufmerksamkeit ausstrahlen. Ich könnte auch sagen, Liebe ausstrahlen. Dass der andere merkt, du, ich bin an dir interessiert. Dein Leben interessiert mich. Dein Ergehen interessiert mich. Und ich höre dir zu. Und ich nehme mir Zeit. Da kann so viel geschehen, nur indem ich einfach nur da bin, mehr nicht. Und natürlich, das andere gehört dazu, unbedingt. Ich muss erlöst sein. Ich muss erlöst sein. Wenn ich nicht erlöst bin, dann wird das ganze unerlöste Programm eben auch sichtbar werden. Und es gibt viele, auch Gläubige, die haben Vergebung, die haben eine klare Verheißung und sind trotzdem noch nicht erlöst von ihrem Wesen. Und es kommt immer wieder durch, kommt immer wieder heraus, dass wir Erlöste sind, dass wir lebendige Kinder des lebendigen Vaters sind, dass wir Kinder der Wahrheit sind, dass wir Kinder des Lichtes sind. Wir haben ja so viele Beschreibungen davon. Jesus muss in mir wohnen. Jesus will in mir lebendig sein. Paulus, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und zwar nicht nur als ein schönes Bekenntnis, sondern in seiner ganzen Wirksamkeit, in seinem Geist, in seinem Wort, in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit, in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart, in meinem Leben. Und wenn dann ich ganz gegenwärtig bin, dann ist er auch gegenwärtig. Das ist etwas Schönes, wenn man sagen kann, wo ich bin, da ist Jesus. Manche würden zusammenzucken und sagen, na, das geht aber jetzt nicht. Doch, so soll es sein. Wo ich bin, da ist Jesus. Wenn das nicht stimmt, dann stimmt etwas mit mir nicht. Dann muss ich es klären. Aber wo ich bin, da soll Jesus auch sein. Und diese Verbindung mit Jesus, zu Jesus, in Jesus ist das eigentlich Entscheidende. Aus einem ganz einfachen Grunde, wenn wir jetzt noch einmal dieses Kapitel lesen würden, auch von diesem Baum des Lebens und von dem Gerechten lesen würden, dann müssten wir sagen, das sind ja nicht wirklich wir, das bin ja nicht wirklich ich. Klar, manches davon ist auch in meinem Leben, in meinem Wesen vielleicht schon sichtbar. Aber wenn wir es genau nehmen, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder am Libanon. Bin ich eine Zeder auf dem Libanon? Da würden manche den ersten Lachkrampf schon mal kriegen. Das stimmt doch nicht. Da fehlt doch was. Er ist der eine Gerechte. Der ist wie eine Zeder auf dem Libanon. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, dann gilt auch die Fortsetzung dieses kleinen Verses. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Er ist gepflanzt an den Wasserbächen. Er streckt seine Wurzeln zum Bach hinaus. Seine Blätter verwelken nicht. Er fürchtet sich nicht vor der Dürre. Er hört nicht auf, lebendig zu sein. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. So darf es in unserem Leben sein. Dass der Baum des Lebens in unserem Leben wirklich auch seine Früchte tragen kann und wir in seinen Vorhöfen gepflanzt sind. Und alles, was wir glauben, steht uns ins Gesicht geschrieben. Nicht nur, was wir sagen, sondern was wir glauben. Was glauben wir denn? Klar, wir haben ein tolles Glaubensbekenntnis. Und das glauben wir auch. Und das wollen wir auch. Und das bekennen wir auch. Aber es gibt noch so viele andere Glaubenssätze, die kennen wir auch. Du bist nichts und du kannst nichts. Und aus dir wird nie etwas. Es gibt Menschen, die leben 60, 70, 80 Jahre mit solchen Sätzen. Die leben auch in der Gemeinde, aber sie glauben das. Du bist nichts, du kannst nichts und es wird nie etwas aus dir werden. Und das Leben ist ein Trauerspiel und die Welt ist ein Jammertal, alles ist schlecht. Die Welt wird vergehen, die Menschen gehen alle zur Hölle oder zumindest die Mehrheit der Menschen. Und alles ist böse. Das könnte man fortsetzen. Früher war alles viel besser. Wir kennen alle solche Sätze, das sind Glaubenssätze, die haben wir übernommen. Und wenn das mein Glaube ist, dann strahlt das aus allem heraus. Dass das trotzdem stimmt, was ich gerade aufgezählt habe, das wissen wir ja, das ist ja auch wahr, aber das ist nicht mein Glaube. Mein Glaube ist etwas anderes. Mein Glaube sagt, ich bin erlöst. Die Welt ist schlecht, vieles an mir ist auch schlecht, aber ich bin erlöst, das glaube ich. Mir ist meine Schuld vergeben, ich bin eine neue Kreatur, ich habe ewiges Leben. Ich bin geliebt, ich bin wertgeachtet. Irgendetwas ist an mir, was meinem Vater gefällt. Ich bin von ihm vor Grundlegung der Welt erwählt und berufen. Er will mich in seiner Gegenwart haben. Er will mich in seinem Team haben. Warum auch immer, weiß ich nicht. Aber er will es. Uns hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Das bin ich, das sind Sie. So sieht er uns. Das ist mein Glaube. Auch wenn in mir noch manche Unruhe ist, das glaube ich. Jesus ist der Herr und der Heiland und Erlöser. Und wenn auch manches an mir noch nicht erlöst ist, halte ich umso mehr daran fest und sage, das glaube ich, dass ich in dir erlöst bin und noch mehr erlöst werde. Ich glaube, dass er kommt. Ich glaube, dass sich alle Knie beugen werden und aller Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Das glaube ich. Das wird so sein. Und die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist mein Glaube. Und das soll immer rausstrahlen. Aus allen Knopflöchern soll das sichtbar sein, dass ich etwas anderes glaube, als nur die Welt ist schlecht und alles wird immer schlimmer. Es wird alles, alles, alles neu werden. Und je früher andere mitgehen, desto besser. Das soll aus allen Knopflöchern herausstrahlen. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das wird so sein. Er wird in Gerechtigkeit regieren und wir mit ihm. Und er lebt heute schon in mir und in allen, die an ihn glauben. Wenn das in unserem Gesicht zu lesen wäre, wenn uns das ins Gesicht geschrieben wäre, nicht nur in Worten gesagt würde, sondern Menschen sehen uns. Und was sie sehen sollen, ist der helle Schein, den er in unsere Herzen gegeben hat. Und dann ist es gut. Das ist Sprüche 15. Haben Sie es gemerkt? Das ist Sprüche 15. Und vielleicht müssen Sie doch noch mal Satz für Satz meditieren. Wir beten miteinander. Lieber Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für dein Wort, das so viele Seiten hat, das so genial ist, so klar und so präzise ist und immer wieder das beschreibt, was tatsächlich die Wahrheit ist. Auch die Wahrheit über uns, aber auch vor allem die Wahrheit über dich. Und dass deine Wahrheit dann zu unserer Wahrheit werden darf, deine Klarheit in unserem Leben verklärt werden darf, deine Liebe in uns lebendig werden darf. Herr, das wünschen wir uns und darum wollen wir an dir Maß nehmen und dir unsere Herzen immer wieder hinlegen und öffnen und uns daran freuen, dass wir ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen haben. Danke für diesen Segen, danke für diesen Blick, danke für diesen Glauben, den wir haben. Danke, dass wir auf dich sehen dürfen und dass wir 1000 Gründe haben, dich anzubeten und dich zu ehren und deinen Namen groß zu machen. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben und danke, dass wir dich auch hineintragen dürfen in die Dunkelheit dieser Welt. Du bist das Licht der Welt und wir dürfen das Licht der Welt sein. Gelobt seist du. Amen.